Ich möchte auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute weitermachen mit den Namen Gottes. Und zwar, wir haben uns jetzt schon einige Male beschäftigt mit den Titeln im Alten Testament. Wir wollen heute damit abschließen und dann den Namen Gottes im Neuen Testament beginnen. Einfach nochmal zur Erinnerung. Warum ist es gut, sich mit den Namen Gottes zu beschäftigen? Es ist deswegen gut, weil die Namen Gottes eben auch etwas über Gott selbst aussagen. Im Zusammenhang der Verwendung der Namen Gottes, ja, da sehen wir Gottes Eigenschaften und Gottes Handeln. Und deswegen dient das dazu, ihn besser kennenzulernen, ihn mehr zu lieben und anzubeten. Ja, ihn wirklich so zu kennen, wie er sich in der Schrift, in der Bibel uns offenbart. Und ich möchte beginnen mit einer Aussage aus Jesaja, Jesaja Kapitel 5, in Vers 1. Da lesen wir: Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Jedid ist das Wort im Hebräischen und dem einen oder anderen mag das bekannt vorkommen als weiterer Name für den König Salomon, nämlich Jedidja. Hier eben Jedid. Jesaja sagt, ich will singen von meinem Geliebten. Und wer ist gemeint? Es ist nicht so schwer zu erraten an dieser Stelle, vor allem wenn es eine Predigt über die Namen Gottes ist. Könnt ihr euch denken, er singt von Gott und so ist es auch. Gott ist sein Geliebter. Er liebt Gott. Etwas Wichtiges für einen gläubigen Gott zu lieben. Wir finden das sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Die Aussage, dass wir den Herrn, unseren Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzem Vermögen, mit unserer ganzen Kraft, mit unserer ganzen Seele, mit allem, was wir sind, lieben sollen. Und ja, Jesaja sagt hier genau das: Ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Also er nennt ihn Geliebter, er nennt ihn Freund. Und auch das ist natürlich gut zu wissen. Wir wissen im Neuen Testament auch, Jesus nennt die Jünger Freunde. Das geht also Hand in Hand, dass wir ja, das wissen dürfen, er nennt uns Freunde und dass wir wissen dürfen, seine Liebe wurde uns zuteil. Und weil uns seine Liebe zuteil wurde, weil er uns zuerst geliebt hat, wie wir auch wiederum im ersten Johannesbrief lesen, weil er uns zuerst geliebt hat, dürfen auch wir ihn lieben. Denn als gefallene Geschöpfe ist es natürlich so, dass wir menschlich gesehen keine Liebe Gottes in uns haben. Wir lieben Gott nicht von Natur aus, sondern von Natur aus hassen wir Gott. Hasst jeder Mensch Gott und durch sein Leben kommt das auch zum Ausdruck, auch wenn die meisten Menschen jetzt nicht offen sagen werden, ich hasse Gott. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass durch die Taten der Hass Gott gegenüber offenbar wird. Und wenn wir das bedenken, dass wir wirklich Feinde Gottes waren, dann ist es umso erstaunlicher, dass er sich uns zugewandt hat, dass er seinen Sohn für uns dahingegeben hat in seiner Liebe und dass der Sohn Gottes sein Leben für die Feinde gelassen hat. Jesaja hat natürlich in einer Zeit gelebt, wo er das alles noch nicht rückblickend wissen durfte. Das Erlösungswerk war noch nicht vollbracht. Aber Jesaja ist natürlich ein Prophet, der besonders viel über dieses Erlösungswerk geoffenbart bekommen hat. Noch nicht zu diesem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat in Jesaja 5, aber wir kennen ja Jesaja 53, wo es um das Leiden des Gottesknechtes ging und wo Jesaja, als er das niedergeschrieben hat, sicher auch zu denen gehört hat, die sich gefragt haben, wie uns Petrus sagt, was bedeutet das genau? Was wird da passieren? Was hat es für eine Bedeutung? Was wird Gott, was wird der Herr, was wird der Gottesknecht da tun? Ja, wir wissen, die alttestamentlichen Propheten, die durften manches von diesen Dingen weitersagen, aber sie wollten noch viel mehr wissen. Und heute leben wir in einer Zeit, wo wir zurückblicken dürfen auf das Erlösungswerk, wo wir diese ganzen Wahrheiten im Neuen Testament wissen dürfen, wo wir persönlich haben erfahren dürfen in unserem Leben, dass uns diese Erlösung zuteil geworden ist. Und so haben wir umso mehr Grund, den Herrn zu lieben, den Herrn wirklich von ganzem Herzen zu lieben, da das Wissen über ihn und über seine Erlösung zugenommen hat. Wir haben den ganzen Ratschluss Gottes in Händen und wir haben Teil an diesem Erlösungswerk. Wir wissen, dass wir in Christus sind und Christus in uns ist. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem Lied meines Freundes, wie er sagt, er will singen ein Lied von seinem Geliebten. Im Gegensatz zu ja vielen anderen in Israel liebte er Gott. Und dieses Lied geht um einen Weinberg. Das heißt, mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er hatte einen Weinberg und dieser Weinberg ist das Volk Israel. Er hat diesen Weinberg, er hat sich gekümmert um diesen Weinberg. Er hat dafür gesorgt, dass der Weinberg alles hatte, was er brauchte. Aber was war das Ergebnis? Was war die Frucht? Schlechte Frucht. Und in Vers 5 heißt es, nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchen. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Das Haus Israel nämlich ist der Weinberg des Herrn der Herrscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, blutiger Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Also das war das Ergebnis, nicht das, was Gott sich gewünscht hat. Und so hat er das Gericht über diesen Weinberg angekündigt. Und wir wissen, das Gericht kam über das Volk Israel, ja, das die Liebe Gottes mit Hass beantwortet hat. Und so kam das Gericht und bis heute ist dieses Gericht auf dem Volk Israel. Und Paulus sagt uns, der große Teil des Volkes ist verstockt und nur ein kleiner Teil glaubt an den Herrn Jesus als Messias. So viel zu dem Geliebten. Wer möchte, kann natürlich diese ganzen Aussagen über den Weinberg selbst noch etwas studieren und vertiefen. Ich möchte zu dem nächsten Namen Gottes übergehen und zwar der mächtige Jakobs. Vielleicht kommt ihr drauf, wo dieser Name Gottes steht. Da müssen wir ganz zurück ins erste Buch Mose, und zwar Kapitel 49 in Vers 24. Und ich lese vom Zusammenhang her ab Vers 22. Josef ist ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn, aber sein Bogen bleibt unerschütterlich und gelenkig sind die Arme seiner Hände von den Händen des mächtigen Jakobs, von dort her, wo der Hirte der Fels Israels ist. Von dem Gott deines Vaters, er wird dir beistehen, von dem Allmächtigen, er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes. So viel mal, es geht hier um die verschiedenen Segensworte für die Söhne von Jakob und hier konkret um Josef. Und es wird ausgesagt über den mächtigen Jakob, dass er von dort Kraft und Hilfe erfährt, dass sein Bogen unerschütterlich bleibt und so weiter. Er wird ihm beistehen, heißt es dann in Vers 25, der mächtige Jakobs. Im Hebräischen Abir Jakob. Und ja, hier geht es eben darum, dass Gott fähig ist, die Seinen zu bewahren. In dem Fall natürlich im alttestamentlichen Sinne den Stamm Josefs, der wird erhalten werden und ja, bewahrt werden. Er wird Hilfe erfahren von dem Herrn, von dem Allmächtigen und er wird gesegnet werden. Und das sehen wir dann auch im Laufe der Geschichte des Volkes Israels war zumindest Ephraim einer der mächtigsten Stämme von den Stämmen Israels. Und ja, auf verschiedene Art und Weise hat Gott das erfüllt. Was können wir für uns davon lernen? Wir wissen auch, dass unser Gott mächtig ist, dass er alle Macht hat, dass er allmächtig ist, wie wir hier auch im nächsten Vers gesehen haben, und dass wir zu diesem Gott gehören. Und dass dieser Gott imstande ist, uns zu bewahren und uns zu beschützen. Er kann uns hier, wie es natürlich oft im Laufe des Volkes Israel der Fall war, physisch bewahren. Aber viel wichtiger ist, dass er uns geistlich bewahrt, dass er uns bewahrt, was den Glauben angeht, dass er für uns betet, wie er für Petrus gebetet hat, wo der Herr Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus selbst hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Uns, im Gegensatz zum Volk Israel, werden nicht diese ganzen materiellen Dinge verheißen, obwohl Gott natürlich in seiner Gnade uns diese auch schenken kann, wenn er möchte. Viel wichtiger sind aber die geistlichen Segnungen, die wir haben. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Und viel wichtiger ist, ja, dass er uns gebraucht, dass sein Name verherrlicht wird. Es kommt nicht darauf an, ob wir Reichtum und Güter haben auf dieser Erde, sondern es kommt darauf an, was wir für die Ewigkeit tun, inwieweit der Herr uns da gebrauchen kann. Und da hat er schon viele gebraucht, die sehr knapp an Gütern waren, die arm waren, hat er gebraucht, um seinen Namen zu verherrlichen. Paulus sagt, dass er mit allem umgehen kann. Er kann damit umgehen, arm zu sein. Er kann damit umgehen, reich zu sein. Egal in welcher Situation er sich befindet, er möchte dem Herrn dienen und sein Wunsch ist, dass der Name des Herrn verherrlicht wird. Und so sagt er uns im Philipperbrief, Kapitel 4, Abvers 11, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ja, durch den Herrn Jesus können wir jede Situation bewältigen. Und wenn auch die Situation schwierig ist, dürfen wir doch wissen, es ist nicht zufällig, dass es so ist, wie es ist. Es ist nicht zufällig, dass wir vielleicht schwere Zeiten durchmachen. Es ist nicht zufällig, dass wir vielleicht gute Zeiten durchmachen. Dass wir uns freuen am Leben. All das ist nicht zufällig. Aber wie es auch immer ist, wir haben einen, dem wir angehören, und das ist unser Herr Jesus Christus. Und durch den können wir jede Situation ertragen. Und das ist hier auch der Zusammenhang. Egal, was auch passiert, egal, ob wir Mangel leiden, egal, ob wir Überfluss haben, wir vermögen alles durch den, der uns stark macht, Christus. Ja, egal, ob wir Krankheit durchmachen, ob wir andere Nöte haben, durch Christus vermögen wir, diese Situation zu bestehen und zu bewältigen. Wir müssen auch den Aspekt betrachten, dass der Herr ja möchte, dass wir ihm ähnlicher werden, und er weiß genau, was dazu nötig ist. So dürfen auch wir auf seinen Schutz, auf seine Bewahrung vertrauen und ja, in diesem Sinne vorangehen. Der mächtige Jakobs. Er ist der, der Israel bewahrt hat, der Jakob bewahrt hat, und er ist derjenige, der heute seine Gemeinde bewahrt. Und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen, sagt uns die Schrift. Dann kommen wir zum letzten alttestamentlichen Titel Gottes. Den finden wir im Buch Daniel, und zwar in Kapitel 12, Vers 7. Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Also hier ist der Titel, der ewig lebt, im Hebräischen, Chei Haolam, der ewig lebt. Und Diese Aussage erfolgt in einem Zusammenhang, wo es um die Endzeit geht, um die Zeit der großen Drangsal. Und es ist sehr interessant, dass genau in diesem Zusammenhang Gott so genannt wird, der, der ewig lebt. Wenn wir den Anfang des Kapitels betrachten, dann sehen wir Folgendes, Verse 1 und 2. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine Zeit gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Also es geht hier um die große Drangsalszeit, und wenn wir die Zeichen der Zeit beobachten, dann wissen wir, diese Zeit kann nicht mehr weit, weit entfernt sein. Das ist die große Drangsal, die Zeit, in der die Kraft des heiligen Volkes zerschmettert werden soll, wie wir gelesen haben, eben im Vers 7, wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. In diesem Zusammenhang verheißt Gott eben das ewige Leben und auch die ewige Schmach und Schande. Er, der über der Zeit ist, er, der ewig ist, er, der ewig lebt, er hat Macht über das Leben der Menschen, er hat Macht über unser Leben, und die einen, die geglaubt haben, werden auferweckt werden zum ewigen Leben und die anderen eben zum ewigen Gericht, hier ausgedrückt mit dem Ausdruck zur ewigen Schmach und Schande. Dem Daniel, ja, wird das verheißen, wird diese Auferstehung verheißen. In Vers 13 heißt es, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ja, das ist doch wunderbar, wenn dem Daniel das gesagt worden ist. Ihm wird das persönlich gesagt, er wird auferweckt werden zu seinem Erbteil. Ja, er durfte das wissen, persönlich von Gott wurde ihm diese Nachricht überreicht, dass er jetzt ruhen darf, und dann wird er auferweckt werden, um das Erbe in Besitz zu nehmen. Das war doch ein großes Vorrecht. Könnte man dann nicht sagen, ja, der Daniel, der war zu beneiden. Wenn wir jetzt aber hier das Neue Testament betrachten, dann sehen wir, uns wird das auch verheißen. Ja, wir haben uns ja erst beschäftigt mit Johannes 17. Da heißt es, ich lese mal die Verse 1 bis 3. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und wenn wir beim Autor bleiben, bei Johannes bleiben, aber jetzt zum Johannesbrief gehen, dann lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also hier sehen wir ganz klar, wenn wir an das Evangelium glauben, wenn wir darauf vertrauen, dann dürfen wir diese Gewissheit haben. Dann brauchen wir nicht Daniel oder andere zu beneiden, die persönlich das zugesprochen bekommen haben, sondern es ist so, als ob Gott uns persönlich diese Botschaft überreicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und das ist doch erstaunlich. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass wir unser ganzes Vertrauen stützen auf das Evangelium, auf das, was Christus für uns getan hat, dass wir erkannt haben, dass wir Sünder sind und dass wir zu ihm Zuflucht genommen haben, dass wir auf ihn vertraut haben, zu ihm gekommen sind, um dieses Erlösungswerk anzunehmen, ja, und in Ewigkeit gerettet zu werden. Aber wenn das der Fall ist, wenn wir wirklich auf das vertrauen, was für uns geschehen ist und nicht auf das, was wir getan haben oder vielleicht tun oder auf irgendwelche Erfahrungen in der Vergangenheit, sondern wenn unser ganzes Vertrauen darin besteht, dass Christus sein Erlösungswerk vollbracht hat, dann dürfen auch wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Dann ist es wirklich so, als ob Gott dir diese Botschaft persönlich überreicht. Und das ist ein großes Vorrecht, das zu wissen. Denn wenn wir die Religionen betrachten, dann sehen wir, wie viel Ungewissheit es dort gibt, wie im Katholizismus gesagt wird, ja, ich hoffe, dass ich einmal das Ziel erreichen werde. Da geht es nicht um diese Gewissheit, die wahre Gläubige von dem bekommen, der ewig lebt. Er lebt ewig, er hat die Macht, ewiges Leben zu geben und er gibt dieses ewige Leben den Seinen. Er ist über der Zeit. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf dieses Szenario, was hier beschrieben wird, nämlich die große Drangsal, diese schreckliche Zeit, diese Zeit, die über die Erde kommen wird und Jesus sagt, dass kein Fleisch gerettet werden würde, wenn diese Zeit nicht verkürzt worden wäre. Diese schlimme Zeit, wenn man das liest oder auch wenn man das eines Tages dann erlebt, dann entsteht der Eindruck, die Ungerechtigkeit und die Bosheit triumphiert. Die Finsternis hat die Macht, die Finsternis hat die Kontrolle. Und wenn wir jetzt unsere Welt betrachten, wenn wir jetzt die verschiedenen Länder der Welt betrachten und unser Land betrachten, dann scheint es auch so, dass die Finsternis die Macht hat und die Kontrolle hat. Aber das ist mitnichten der Fall. Der, der ewig lebt, er wird ein Ende herbeiführen. Er wird dem Ganzen ein Ende bereiten und er wird sein Reich aufrichten. Und er ist derjenige, der eigentlich die Kontrolle hat. Er ist der, der das wahre Leben hat und der das wahre Leben geben kann. Und egal, wie unsere Situation ist, da kann ich jetzt anknüpfen an das Vorhergesagte, egal, wie schlimm es auch sein mag, wir gehören dem an, der die Kontrolle hat, der über der Zeit ist, der nicht den Umständen unterworfen ist, dem König des Universums. Und ihm sollen wir uns anbefehlen, unsere Seelen ihm anbefehlen und ihm vertrauen, was auch immer jetzt gerade ist und was auch immer kommen mag. Das heißt hier, wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Und wir schauen wir doch dem entgegen. Wie freuen wir uns doch, oder wie sollten wir uns doch freuen, dass der Herr bald kommt, dass er uns zu sich holt. Denn das ist auch eine Wahrheit, die wir im Neuen Testament entdecken und erkennen dürfen, dass vor dieser großen Drangsalszeit der Herr uns zu sich nehmen wird, weil wir nicht zum Zorngericht bestimmt sind, sondern zum Besitz des Heils. Wir wissen also, es kommt eine noch viel schwerere Zeit über diese Welt, aber durch diese Zeit müssen wir nicht durch, wenn wir dem Herrn angehören. Trotzdem ist es so, dass jedem wahren Gläubigen Drangsale vorausgesagt sind. Wenn wir auch nicht durch die große Drangsal müssen, müssen wir doch durch Drangsale, durch Nöte, durch Trübsale, eine andere Übersetzung für Drangsal. Und da ist es wichtig, dass wir auf den Herrn vertrauen, dass wir wissen, er wird die Seinen ans Ziel bringen. Er ist der gute Hirte. Hatten wir übrigens auch in 1. Mose 49 gesehen, dass er der Hirte ist und dass er als der gute Hirte für die Seinen sorgt und ganz genau weiß, was wir brauchen. So viel die Titel aus dem Alten Testament. Wir haben jetzt gesehen im Verlauf der ganzen Predigten, dass wir viel lernen können über Gott selbst aus dem Alten Testament heraus. Natürlich habe ich auch immer versucht, die Bezüge zum Neuen Testament herzustellen. Und es ist natürlich so, dass wir im Alten Testament mehr Namen Gottes haben als im Neuen Testament. Deswegen werden wir im Neuen Testament etwas schneller sein, etwas schneller vorankommen. Und es ist auch so, dass manche neutestamentlichen Namen Gottes einfach die Entsprechungen sind zu den alttestamentlichen Namen Gottes. Das werden wir dann betrachten. Ja, dann wollen wir jetzt mit dem Neuen Testament beginnen. Welches wird wohl der bekannteste neutestamentliche Name Gottes sein? Theos. Theos, und genau dieser Name Gottes ist die Entsprechung zum alttestamentlichen Elohim. Und beides wird als Gott übersetzt. Und beide können auch für die heidnischen Götter verwendet werden. Ja, ein Gott. So wie unser Begriff Gott natürlich auch. Wir können ihn gebrauchen für den wahren Gott. Und wir können auch sagen, hier geht es um einen heidnischen Gott. Wenn wir an Theos denken, dann ist natürlich so, das ganze Neue Testament ist voll davon. Aber eine, denke ich mal, ganz gute Stelle, um diesen Namen zu betrachten, ist Johannes 1. Johannes 1, Vers 1. Ich lese mal bis Vers 5, damit wir den Zusammenhang auch haben. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Am Anfang war das Wort, auf das Wort werden wir noch zu sprechen kommen. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier sehen wir natürlich, es handelt sich um Jesus Christus. Jesus Christus war bei Gott und war selbst Gott. Ja, das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und so sehen wir hier auch in Verbindung mit dem Begriff Theos die Gottheit des Herrn Jesus und ein klarer Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Es wird also an dieser Stelle verwendet, sowohl für den Vater als auch für den Sohn Gottes. Was natürlich hier in dem Zusammenhang auch sichtbar ist, ist, dass er der Schöpfer ist. Das heißt, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und dann, dass das wahre Leben in ihm ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und jetzt könnten wir natürlich sehr viele Stellen anschauen, aber das werden wir jetzt bei Theos nicht tun. Aber ihr könnt das natürlich gerne selbst tun, denn ja, das Neue Testament ist voll von diesem Begriff von Theos. Und wir können sämtliche verschiedene Eigenschaften, Handlungen und so weiter in Verbindung natürlich mit dieser Ausdrucksweise für Gott finden, für diesen Namen Gottes. Wir haben noch einen weiteren Namen Gottes, der auch sehr, sehr, sehr häufig verwendet wird im Neuen Testament. Und das ist Kyrios. Habt ihr sicher schon mal gehört, Kyrios? Kyrios entspricht dem alttestamentlichen, unter anderem dem alttestamentlichen Tetragrammaton, Jahwe oder Jahwe, je nachdem, wie man es ausspricht, und wird als Herr übersetzt. Und so wird ja auch Jahwe im Alten Testament mit Herr übersetzt. Welche Bibelstelle beschreibt diesen Begriff sehr gut? Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ja, was meint ihr, warum das eine gute Beschreibung ist? Der ist und der war und der kommt. Es ist deswegen eine gute Beschreibung, weil wenn wir den Namen Gottes im Alten Testament Jahwe betrachten, dann haben wir auch in diesem Namen eben die Bedeutung von demjenigen, der schon immer war, von demjenigen, der ist und von dem, der sein wird. Ich verweise hier auf meine Ausführungen dazu. Und das passt eben ganz gut zu dem Begriff Kyrios, wobei natürlich auch einfach der Ausdruck Herr sehr gut passt. Er ist der Herr. Ja, er ist der, der gebietet. Er ist der, dem wir Rechenschaft schuldig sind und so weiter. Aber eben auch, wie hier gesagt, er ist der, der ist und der war und kommt. Und vergleichbar könnt ihr euch dazu anschauen, Offenbarung 1, Vers 4 und Offenbarung 4, Vers 8. Und interessant ist auch, was diesen Begriff angeht. Dieser Begriff wird verwendet sowohl für den Vater als auch für den Sohn. Und das wollen wir kurz betrachten. Erstmal für den Vater in Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Hier wird der Vater als der Herr des Himmels und der Erde bezeichnet. Herr des Himmels und der Erde. Er ist also der Gebieter, er ist der Regierende, der Herrschende über den Himmel und über die Erde. Man kann sagen, über alles. Dann schauen wir noch ins Markus-Evangelium. Und zwar Markus Kapitel 12, ab Vers 10. Da sehen wir, dass dieser Begriff Kyrios auch in Zitaten des Alten Testaments verwendet wird. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Vom Herrn ist das geschehen. Im Alten Testament, das ist ja ein Zitat eben aus dem Alten Testament, haben wir hier den Begriff Jahwe, also das Tetragrammaton, und das wird im Neuen Testament eben mit Kyrios wiedergegeben. Hier in diesem Zitat bezieht es sich auch auf den Vater. Ein Zitat aus Psalm 118, Vers 23. Dann wird Kyrios natürlich auch sehr, sehr, sehr oft für den Sohn Gottes verwendet. Wir gehen nochmal ins Matthäus-Evangelium. Matthäus 13, Vers 51. Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr. Ja, es ist ihr Herr. Sie sagen, sie haben hier alles verstanden. Ja, Herr. Und so zieht sich das natürlich durch, dass er als der Herr, als Kyrios bezeichnet wird. Interessant ist auch an dieser Stelle, dass auch in Zitaten aus dem Alten Testament, wo Jahwe vorkommt, es für Jesus verwendet wird im Neuen Testament. Markus 1, Vers 3. Ich lese ab Vers 2. Wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Bereitet den Weg des Herrn, Kyrios. Im Alten Testament, hier wird Jesaja 40, Vers 3 zitiert, haben wir hier Jahwe. Und schon von diesen Zitaten her, das ist nicht das Einzige, sehen wir auch wieder die Gottheit des Herrn Jesus. Die neutestamentlichen Schreiber haben überhaupt kein Problem damit, alttestamentliche Verse zu zitieren, die sich auf den Messias beziehen, wo Jahwe vorkommt, und das ganz klar auf Jesus anzuwenden. Und somit ist das ein weiterer Beweis dafür, dass Jesus wirklich Gott ist und dass schon im Alten Testament uns diese Wahrheit geoffenbart wird. Ja, so viel zu Kyrios. Gehen wir zum nächsten Begriff über, und zwar im Griechischen Despotes. Ja, das erinnert uns an unser Wort Despot. In unserem Sprachgebrauch ist das natürlich kein sehr positiv behaftetes Wort. Bedeutet einfach Herr, Herrscher, Eigentümer, Meister. Und kann sich sowohl auf Menschen beziehen als auch auf Gott. Und es ist durchaus nicht so, dass dieses Wort zur neutestamentlichen Zeit solch eine negative Konnotation hatte, wie es heute der Fall ist. Ich meine, heute wird jemand, der ein Herrscher ist, schon allgemein in manchen Kreisen negativ betrachtet. Ja, sowas widerspräche der Gleichheit aller Menschen und desto linker jemand angesiedelt ist von seiner politischen Einstellung, desto weniger wird sowas akzeptiert. Wir sehen aber im Neuen Testament, dass Paulus ganz klar sagt, zum Beispiel zu den Sklaven, zu den Knechten, dass sie sich ihren Herren unterordnen sollen. Und hier wird auch eben an manchen Stellen dieser Begriff verwendet. Also Herr, Herrscher, Eigentümer, Meister. Wir schlagen dazu ein paar Stellen auf. Lukas Kapitel 2, Vers 29. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Und hier als Herr übersetzt, und so wird es eben normalerweise übersetzt, im Griechischen haben wir hier das Wort des Potes und bezieht sich hier natürlich auf Gott. Dann auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 24, ich lese mal ab Vers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Also sie befinden sich in einer Situation, wo sie in Gefangenschaft waren, wo sie wieder freigelassen worden sind, wo es also Verfolgung gab. Und in dieser Situation kommen sie zum Herrn, Despotes im Griechischen. Sie kommen zu ihm, zu dem, der wirklich herrscht, zu dem, der ihr Eigentümer ist, der ihr Meister ist, der ihr Herr ist. Und sie drücken das im Gebet aus. Sie sagen, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Ein Zitat aus dem Alten Testament. Und so ist es. Die Heiden toben. Sie toben gegen den Herrn Jesus. Sie toben gegen das Evangelium. Sie haben damals getobt und ihn ausgeliefert, ihn umgebracht. Und all das musste geschehen, haben wir gesehen. Es war der Ratschluss Gottes. Dieses ungerechte Geschehen, das dazu geführt hat, dass der Herr Jesus ans Kreuz genagelt wurde und starb, war Teil des Ratschlusses Gottes. Und so hat Gott in seiner Souveränität die Umstände gelenkt, die Dinge gelenkt, die gottlosen Menschen so gelenkt, dass genau das passiert ist, nämlich das Erlösungswerk vollbracht worden ist. Und so sehen wir wieder anknüpfend an das Vorhergesagte, wenn es auch so scheint, dass alles drunter und drüber geht und die Bosheit und die Finsternis die Kontrolle hat, so hat doch der Herr die Kontrolle, der eigentliche Herrscher des Universums. Er hat die Kontrolle, er hat die Kontrolle damals gehabt und genau das, was passieren musste, ist passiert und er hat auch die Kontrolle heute. Und auch wir dürfen zu ihm kommen, wie es die junge Gemeinde getan hat, in großer Not, in großer Bedrängnis, dürfen wir zu ihm kommen, dürfen wir uns ihm anbefehlen und dürfen ihn bitten, dass er wirkt und dass er uns in diesem ganzen Tumult gebraucht, dass er gerade da Türen aufmacht für den Dienst, für ihn, für sein Evangelium, dass er Türen aufmacht für den Dienst aneinander. Dann noch eine Stelle, 2. Petrus 2, Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Also auch hier im Griechischen das Wort Despotes, der Herr, der sie erkauft hat. Und ich hatte gesagt, wir kommen noch auf das Wort Logos zu sprechen, aber damit machen wir dann nächstes Mal weiter, weil das auch etwas umfangreicher ist. Dann möchte ich für heute schließen, noch kurz zusammenfassen, wir hatten drei Namen im Alten Testament gesehen, nämlich Geliebter, der mächtige Jakobs und der, der ewig lebt. Und dann hatten wir Theos, Kyrios und Despotes betrachtet. Und ich denke, ein wiederkehrendes Element, was ja auch eng einfach mit Gott selbst verbunden ist, dass er wirklich der Herr ist, dass er der Herrscher ist, dass er die Kontrolle hat, dass er derjenige ist, der ewig lebt, der über der Zeit ist, dass er den Seinen ewiges Leben gibt und dass er die Seinen auch durch Nöte, durch Stürme, durch Bedrängnisse hindurchbringt zum Ziel. Und dass wir auf dieses Ziel zugehen, dass wir uns freuen auf dieses Ziel, dass wir uns freuen, dass er wiederkommt und dass wir in dieser Erwartung seiner Wiederkunft leben dürfen. Und dass wir in dieser kurzen Wartezeit nicht untätig sind, sondern uns ihm zur Verfügung stellen und vertrauen, dass er Türen aufmacht für den Dienst, dass er uns gebraucht zu seiner Verherrlichung. Ja, all das, denke ich, kam zum Ausdruck und wir dürfen uns freuen, dass wir ja diese Namen Gottes haben, diese Titel, die für ihn verwendet werden und dürfen so in seiner Erkenntnis wachsen und dürfen das auch im Gebet zu ihm bringen, uns damit beschäftigen, das im Gebet bewegen und ihn doch bitten, dass wir ihn mehr und mehr und besser kennenlernen und dass wir auch in der Liebe stets wachsen dürfen. Vielen Dank.